Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Hubba und Bubba der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peterchen, was geht ab? Was geht down?
Hubba Bubba, das ist Kaugummi?
Ich glaube, das war Kaugummi. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Okay.
Kennst du das nicht?
Die Schlappis gegen Hubba und Bubba. Haben die beiden bei diesem Wetter überhaupt eine Chance? Oder haben sie eine Geheimwaffe?
Vom Namen her auf jeden Fall. Aber wenn es das nicht mehr gibt, dann ist das ein verdammt schlechter Vergleich. Weil uns wird es immer geben.
Ja, aber sehr beliebt war auf jeden Fall Hubba Bubba. Fast so beliebt wie wir.
Ja, ich wollte gerade sagen, fast so beliebt. Es gibt ja kaum ein beliebteres Podcast-Duo als uns beide zwei.
Und wozu?
Zu Recht.
So nämlich, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen endlich mal wieder hier zum Podcast. Hat ja schon eine Woche gedauert.
Ja.
Wie immer. Denn wir machen keine Sommerpause. Wir ackern durch.
Wer macht denn eigentlich diese ganzen Sommerpausen?
Ich weiß auch nicht. Ich kriege das immer mit. Irgendwie Sommerpause hier, Sommerpause da. Machen manche Podcasts, keine Ahnung.
Aber was auch unsinnig ist, der Sommer ist vorbei. Wir haben meteorologischen Herbst.
Ja, aber jetzt geht der Sommer erst los.
Von den Temperaturen her?
Richtig. Vom Wetter her.
Ganz mal ehrlich. Der Sommer, wie hast du den Sommer in Erinnerung? Regnerisch oder sonnig? Also warm.
Welchen? Früher war der warm und sonnig.
Und dieses Jahr nicht?
Wird das, wenn ich jetzt in ein paar Tagen das Land verlasse, dann wird Sommer für mich.
Ja, aber jetzt sag doch mal ehrlich.
Ja, dann wird sonnig.
Der deutsche Sommer, war der warm oder nass?
Schwül. Und an einem Tag war es auf jeden Fall richtig gut.
Ja.
Aber es war generell auch ein ziemlich guter Tag.
Okay.
Du weißt, welchen ich meine.
Ach so, stimmt. Richtig, ja. Da hatten wir Sekt. Und schicke Anzüge an.
Sommerparty, weil für die 200. Folge Cinephil.
Stimmt.
So sieht's aus. Ich muss mich ganz am Anfang entschuldigen. Also ich muss es nicht, ich mach's aber einfach.
Doch, du solltest es auf jeden Fall.
Ich sollte es auf jeden Fall tun. Ich entschuldige mich direkt bei den Patrons, bei denen ich mich sonst immer so herzlich bedanke. Ich hatte keine Zeit, den Patreon-Pick für diesen Podcast zu gucken. Ja. Trauerspiel. Versprochen, holen wir nach. Wir werden dann im nächsten Podcast einfach zwei besprechen.
Ja, das klingt nach einem Plan. Aber was ist denn deine richtige Bestrafung jetzt?
Dass ich Equalizer 2 angucken musste und jetzt darüber spreche. Dass wir über Equalizer-Trilogie sprechen.
Da muss ich sagen, das ist für mich keine Bestrafung. Da finde ich tatsächlich, gäbe es deutlich schlimmere Filme und vor allem auch Trilogien, um dich zu bestrafen.
Es gibt vor allem in diesem Podcast noch schlechtere Filme. Obwohl gar nicht so viele. Naja, egal.
Ja, ist schwierig.
Ja. Sagen wir so, The Equalizer. Ich erinnere mich damals, den im Kino gesehen zu haben, hier in Köln, und fand den gar nicht so toll. Der hat mich sehr kalt gelassen. Für mich war das so dieses, ach ja, jetzt machen sie wieder einen auf Taken. Ne? Das ist ein alter Mann, der hier den Mob, die Mafia nochmal hier vermöbelt. Oh gut, er hatte dieses Gimmick mit der Uhr und irgendwie war das mir aber ein bisschen zu klischeebehaftet. Da habe ich wirklich von Antoine Fuqua, vom Regisseur, mehr erwartet. Der hat nämlich den großartigen Training Day inszeniert.
Aber 13 Jahre vorher, ne?
Ja, das ist schon ein bisschen länger her, aber Training Day liebe ich wirklich. Ich finde den wirklich absolut großartig. Denzel Washington da eben mal nicht als Held oder nicht als netter, sympathischer Typ, sondern wirklich als der Teufel, als King Kong.
King Kong ain't got shit on me!
Der spielt doch immer Badass.
Ne, das war 2001, als Training Day rauskam, war der noch nicht in dieser Rolle. Das war was ganz Außergewöhnliches. Da war der eigentlich eher so ein Lieber.
Ja, ja, aber ich meine, seitdem zumindest für Fuqua.
Ja, ja, da hat er sich auf jeden Fall da so ein bisschen Namen gemacht. Ich finde generell von Antoine Fuqua, also ich sag mal so, das ist ein bisschen Hit und Miss. Also Shooter mit Mark Wahlberg hat mir ziemlich gut gefallen.
Auf jeden Fall.
Tränen der Sonne finde ich sogar einen unterschätzten Kriegsfilm, Antikriegsfilm, was auch immer.
Mit Monica Bellucci, ne?
Ja.
Und den Bruce Willis,
tatsächlich. Ja. Replacement Killer ist natürlich damals Joy und Fat. Finde ich auch, es ist nicht der beste Joy und Fat-Film, aber es ist ein ganz cooler Killer-Film.
Ist auf jeden Fall einer der besseren amerikanischen, den er mitgespielt hat.
Einer der besseren Filme, in denen Til Schweiger mitspielt. Auch, Einer der wenig guten. Southpaw, weiß ich, haben wir, glaube ich, sogar mal besprochen hier auch, ne? Und sowas wie Olympus Has Fallen, ja, gut, ne? Weiß ich nicht. Brooklyn's Finest finde ich auch besser als seinen Ruf. Naja, es ist immer so, aber es ist selten, dass die Filme mich so richtig umgehauen haben, außer jetzt Training Day. Mhm. Die eben genannten finde ich alle gut. Aber The Equalizer damals, 2014, ist auch schon fast 10 Jahre her, ne?
Mhm.
Irgendwie, weiß ich nicht, da gab es ja dieses Finale in diesem Baumarkt, du erinnerst dich?
Stimmt.
Absolut so Jason Voorhees-Vibes, auf einmal wirklich so Slasher. So die Idee an sich fand ich nicht verkehrt, hat aber irgendwie für mich zu dem Charakter nicht gepasst. Ich dachte, dass der eher so mit Schusswaffen unterwegs ist. Und auf einmal wähnte ich mich in einem Slasher. Und das habe ich da irgendwie nicht so gut zusammenbringen können. Und dann macht er hier auch auf einen auf Cool Guys Don't Look at Explosions, ja, geht dann so ganz cool weg von der Explosion, die dann ihn noch so gerade so streift. Das war mir alles ein bisschen zu drüber. Irgendwie hat das für mich nicht gepasst.
Bisschen zu aufgesetzt, cool.
Ja, zu gewollt. Wirklich zu bemüht. Und das hat dazu geführt, dass ich mir The Equalizer 2 gar nicht erst angeguckt habe.
Das hast du jetzt aber nachgeholt, hoffe ich doch.
Der kam ja 2018 raus. Ja, ich habe ihn jetzt nachgeholt, weil du letzte Woche gesagt hast, ja, hier, Equalizer 3, lass den gucken, lass den im Podcast besprechen.
Ja.
Habe ich gesagt, dann muss ich aber erstmal den Equalizer 2 nachholen. Das habe ich jetzt getan.
Sehr gut.
Soll ich was dazu sagen?
Bitte.
Okay, also, es ist, dass der Robert McCall, also der von Denzel Washington gespielte, was ist er eigentlich? Ne? So ein Special Ops, so ein krasser Agententyp, Killer Action Man.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein knallharter Killer.
Genau, der macht jetzt hier einen auf Taxifahrer, aber er kommt nicht so wirklich aus seiner alten Haut raus. Er kommt immer wieder in Situationen, in denen er dann doch, ja, sich Recht oder, sagen wir mal so, Gerechtigkeit für andere einfordert. Ne, einmal wird, wenn dann so recht am Anfang des Films, nicht die erste Szene, das ist eine Szene mit ganz schlechtem CGI irgendwie im Zug. Mhm. Da macht er auch nochmal so einen Typen fertig, so einen Gangsterboss, aber dann als Taxifahrer dann wieder in den USA bekommt er dann so eine sehr angetrunkene und ja, offensichtlich fies zugerichtete junge Dame, vielleicht sogar prostituierte Callgirl, ins Taxi gesetzt von so einem ekelhaften Schnösel in so einem, aus so einem Luxushotel. Soll die irgendwo hinfahren? Naja, dann taucht er da auf und
macht sie platt.
Macht die richtig platt. Wichst die da richtig zusammen.
Aber lässt sie überleben.
Ja, ja, aber der haut die schon richtig, richtig, richtig zu Brei und verletzt die halt, ne? Also Gewaltlevel auch immer recht oben angesiedelt, aber jetzt nie so ausschwänglich splatterbrutal.
Aber es ist schon an der Grenze zur Gewaltverherrlichung.
Das könnte man vielleicht so sagen, ja. Wenn man das als Entertainment betrachtet, ja gut, ja, weiß ich
nicht. Ja, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da kommen wir im dritten Teil vielleicht noch dazu.
Der setzt dem Ganzen ja noch einen drauf.
Ja.
Ja, wenn er dazu kommt, geht er noch härter zur Sache.
Ja.
Jetzt ist das so, dass hier seine beste Freundin, die Susan, in Belgien irgendwo in Brüssel ermittelt die einen Fall. Geht es um angeblichen Selbstmord. Wir sehen aber, was vorher wirklich passiert ist. Und sie kommt dann ums Leben. Sie wird da ja von so Assassinen halt gekillt.
Mhm.
Und jetzt wird's persönlich für Robert McCall, aka Denzel Washington. Gleichzeitig in Equalizer 2 ist das so, weil der geht ja auch, wie geht der, 5 Stunden? Nee, irgendwie so über 2 Stunden auf jeden Fall. Und da kriegt er dann noch so einen Subplot, in dem er sich dann da um so einen Jungen aus dem Ghetto kümmert.
Mhm.
Ne? Der will ihn davor bewahren, dass er so mit den Ghetto-Kids abhängt und dann so in das, ne, auf die schiefe Bahn gerät. Gibt ihm dann so die Möglichkeit, da irgendwie was zu malen, so eine Wand, Graffiti da wegzumachen. Und so bezahlt ihn auch dafür, nimmt ihn so ein bisschen unter die Fittiche, wird so der Ziehvater.
Ja.
Und gleichzeitig macht er sich auf die Suche nach dem Mörder seiner besten Freundin Susan. Dürfen wir in den Spoilerbereich gehen? Ja, ne? Jeder von kennt mir den Film, glaube ich.
Jeder. Du hast ihn gestern geschaut und jeder kennt ihn.
Ich habe den letzte Woche irgendwann geguckt. Ja, komm, der ist von 2018 und ich glaube, alle, die sich für Equalizer 3 interessieren, haben auch den zweiten geguckt.
Das stimmt.
Sagen wir mal so, in dem Moment, in dem Pedro Pascal aufgetaucht ist, war mir klar, welche Figur der spielt.
Mhm.
Ne, der macht hier einen auf, ey, wir sind die besten Kumpels. Es ist von Anfang an total klar, dass der natürlich der Antagonist ist.
Mhm.
Und alles in diesem Film, The Equalizer 2, ist von vornherein klar. Es ist alles vorhersehbar. Der Film ist null überraschend und zieht sich dafür. Ich finde, also es ist auch nicht alles schlecht. Es ist auch nicht schlecht gemacht. Es ist ja okay, dass er da diese Vaterfigur einnimmt und dieser Drama-Aspekt, das ist alles in Ordnung. Aber so dieses Finale da in dem Sturm, wo die dann da, es ist so Regensturm, alles Mögliche und diese 3-4 Leute, die, also der Robert, der wartet dann auf die, die haben den Typ da gekidnappt, den Jungen. Der empfängt die dann da und hat dann da so Fallen gebaut und sowas. Ja, ich weiß, es hat mich nicht so umgehauen. Das fand ich wirklich sehr unspektakulär auch.
Ja.
Und wie gesagt, komplett überraschungsarm.
Ja.
Ich weiß nicht, wie findest du The Equalizer 2?
Ich fand den damals tatsächlich, hat der abgestunken. Ich konnte mich mit dem ersten schon relativ anfreunden. Vor allem natürlich wegen Washington, weil ich durchaus finde, das ist so mit einer der Schauspieler, der sich in einem Genre, sag ich mal, breit gemacht hat, wo du in der Regel keine Schauspieler, sondern eher Darsteller hast, ne?
Ja.
Der ist halt immer über dem Film, also was die Qualität angeht, weil sein Schauspiel ist einfach geil. Ich mag den. Ich finde besonders auch, was er in solchen Filmen halt immer wieder leistet, ist er in der Regel dann schon so ein schauspielerisches Highlight.
Du möchtest quasi sagen, das ist ein A-Lister, der, sag mal, so von Drehbuch und von Geschichte in einem Film spielt, der inhaltlich auf dem B-Niveau ist.
Genau,
richtig. Ne? Das ist ja eigentlich, also inhaltlich, storytechnisch ist das ein B-Film, ein ja. Actionfilm, so mhm. nichts Weltbewegendes, aber ja. ist halt top besetzt.
Genau, und ich finde es dann auch immer wieder schön, wen sie dann auch irgendwie noch so mit reinholen. Kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, das ist jetzt schon ein paar Tage her, beide schon ein paar Tage her, wobei natürlich der erste deutlich länger, aber Equalizer 2 hatte ich auch relativ nah am Kinostart geschaut, wenn nicht sogar zum Kinostart. Aber ich erinnere mich dann so an Sachen wie dann doch nett choreografierte Action, unter anderem aber auch dann durch geile Leute, die sich reingeholt haben, wie zum Beispiel Andrei Orlovsky, ein ganz großer Kämpfer, der damals schon über seiner Zeit war, aber der im Schwergewicht, im Mixed Martial Arts eine ganze Menge erreicht hat und der auch gefürchtet war. Also das heißt, sie haben auch hier wieder Leute reingebracht, die halt was von ihrem Handwerk verstehen und denen du halt auf der Straße nicht gerne begegnen würdest, wodurch halt die Glaubwürdigkeit natürlich gegeben ist.
Ist das der mit dem Rauschebart?
Ja, der Rauschebart nicht. Der hat Bart, aber der sieht halt so aus wie so ein Osteuropäer, sag ich jetzt mal. Vollbart, okay. aber relativ kurz.
Ja, gut, dann nicht.
Ja, aber finde ich, hat bei sowas immer dazu beigetragen. Also was heißt, ne, so die Kämpfe, Schießereien, Metzeleien und so, das fand ich in Ordnung. Ist dann natürlich nett, wenn sie dann auch irgendwie noch versuchen, ihm so ein bisschen Charakter zu geben, indem er halt, wie gesagt, den Stiefvater da mimt, hier den Ziehvater mimt. Aber hat mich nicht wirklich groß abgeholt.
Das Konzept ist ja auch, es ist total einfach, ne? Du nimmst einfach immer so ganz fiese, üble Typen und mit denen du halt einfach überhaupt gar kein Mitleid hast, ne? Ob das jetzt diese snobbistischen, möchtigern, neureichen Arschlöcher sind, ob das dann der Kumpel ist, der sich gegen ihn wendet und dann die beste Freundin umbringt, ne? Es ist halt immer, sind sehr leichte Opfer, ne? Ja. Es ist immer Mafia, es sind immer, er ist zwar auch, er ist ein Auftragskiller, ne? Oder war das zumindest hauptberuflich, aber die anderen sind halt immer noch schlimmer, weil die halt so gar keinen moralischen Kompass haben. Das thematisiert ja der dritte Teil auch. Ne? Dass er hinterfragt sich ja zumindest.
Ja, zum Glück. Wird auch langsam Zeit. Aber merkwürdig hinterfragt er sich tatsächlich.
Ja, gut. Also auf jeden Fall Equalizer 2 nicht so doll. Und jetzt kommt der Equalizer 3.
Genau.
Und da muss ich mal sagen, ich war sehr überrascht von diesem Film. Ich habe nichts erwartet. Wie gesagt, den ersten. Sag mal, der erste gewinnt durch die Sichtung des zweiten. Da muss man sagen, oh ja, der erste ist gar nicht mehr so.
Ja.
Ich fand den zwar damals so, hä? Jetzt würde ich sagen, oh ja, aber doch ganz okay. Ja. Der zweite so ist.
Ja.
Der dritte, ich bin da vollkommen ohne Erwartungen in diesen Film gegangen, sitze da im Kinosaal, habe mein Getränk, Popcorn und so. Und der dritte Teil habe ich einfach komplett überrascht. Worum geht's da, Peter? Was passiert da?
Wir sehen quasi als Eingangsszene auch wieder so eine, eigentlich eine Actionsequenz, die aber keine Actionsequenz ist, weil wir schon vor vollendete Tatsachen gestellt werden, weil ein Drogenbaron auf sein Domizil heimkehrt und ein Schlachtfeld vorfindet, das der Robert McCall, Denzel Washington, angerichtet hat. Wieso spielt er jetzt erstmal keine Rolle? Aber das Entscheidende ist halt, der hat seine ganze Mannschaft abgemetzelt und sind halt, ja, letztlich nach seinem Geld. Mehr will ich da auch nicht sagen, weil das hat dann am Schluss tatsächlich auch nochmal eine Bedeutung.
Mhm.
Und er verschwindet dann halt auch mit diesem Geld und flüchtet in Anführungsstrichen nach Sizilien, wobei, das ist glaube ich sogar
auf Sizilien. Nein, der ist schon auf Sizilien, ja.
Genau, und kommt da in einem kleinen Ort unter und hat irgendwie auf einmal,
Ja, aber der wird in den Rücken geschossen vom Sohn des Obergangsters.
Genau.
Wird dann da von einem Arzt in dem Dorf Alter Monta, wie das heißt, aufgepäppelt.
Genau, das hatte ich vergessen. Ist so ein bisschen Born-Identität, nur dass er sein Gedächtnis nicht verliert. Aber was er gewinnt, ist irgendwie so die Einsicht, er hat ein Fleckchen hier gefunden, weil er halt hier auch cool aufgenommen wird und dann halt auch aufgrund seiner Verletzung halt auch bleiben muss. Die Menschen wachsen ihm so ein bisschen ans Herz.
Naja, so ein bisschen.
Ja, ein bisschen mehr sogar.
Ja, ein bisschen.
Er möchte sich da zur Ruhe setzen. Das ist eigentlich so das, worum es geht. Das Problem ist einfach nur, dass dieses Dorf von der Mafia, das kann man glaube ich sagen, ist kein Spoiler, terrorisiert wird und er ist halt quasi zwischen den Fronten, diesen armen Dorfleuten und der Mafia und sieht sich natürlich dann halt auf der Seite der Dorfbewohner und ja, verteidigt die in Anführungsstrichen und beginnt dann halt quasi einen kleinen Krieg mit der Camorra. Und parallel haben wir aber noch die Geschichte von einer jungen CIA-Agentin, die wird hier von der Dakota Fanning gespielt,
ja.
Die denen halt auch auf den Spuren ist. Das Ganze hat dann noch eine Vermischung mit Terroranschlägen bzw. polizeilichen Arbeiten, werden ja auch ein bisschen überhaupt geworfen, weil die Kamera das sehr gut inszeniert und das halt auch eventuell mal anderen Leuten in die Schuhe schiebt, sodass die Polizei und aber auch die CIA-Agentin, wobei die sich als sehr clever herausstellt, da so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt werden. Aber die zwei treffen halt auch aufeinander und werden dann auch irgendwie so zu Buddies, beziehungsweise die arbeiten dann quasi auch miteinander, was ich schon mal sehr fragwürdig finde, weil sie eigentlich um seine Vergangenheit schon eigentlich weiß.
Ja, aber sie kann ja nichts beweisen. Kann den da jetzt nicht einfach festnehmen.
Nee, das sage ich ja nicht, aber sie muss ja nicht unbedingt mit einem Verbrecher zusammenarbeiten.
Nee, das nicht, aber der hilft, er hat ihnen ja geholfen und hilft ihnen und sie wittert ja schon, sie merkt ja, dass er kein schlechter Mensch ist.
Ja, und er ist kein schlechter Mensch, weil er auf die Frage, ob er denn ein guter oder ein schlechter Mensch sei, antwortet, ich weiß es nicht. Und so antworten natürlich nur gute Menschen.
Ja, das sagt aber nicht sie, genau. Sondern der Arzt.
Genau.
Ja, aber sie kennt ihn vielleicht, sie hat sich an ihre Kindheit erinnert und weiß, dass er früher mal der Bodyguard war, nämlich 2004 in Tony Scotts Man on Fire.
Stimmt.
Im Remake, da sind die beiden nämlich das erste Mal aufeinander getroffen, Dakota Richtig. Fanning und Denzel Washington. Da habe ich sie nämlich auch zum ersten Mal gesehen.
Sind aber zwei unterschiedliche oder vier unterschiedliche Figuren.
In der Tat. Ja, aber wäre lustig, wenn das ein Universe wäre.
Ja, das wäre lustig, tatsächlich.
Naja, ist aber natürlich nicht so. Ja, Equalizer 3. Ich muss ganz ehrlich sagen, was hat mich an dem Film so überrascht, war jetzt noch nicht mal, dass der in puncto Brutalität einen draufsetzt. Am Anfang gibt es echt so ein paar Szenen, ja, das war total krass, ich habe es abgefeiert, ne, wie der einem so die Knarre durch das Auge stößt, hinten am Kopf raus und dadurch dann den anderen Typen erschießt.
Ja.
Großes Kino, war natürlich ein bisschen übertrieben.
Ein bisschen.
Muss natürlich wissen, ob man das jetzt braucht in seinem Actionfilm. Ich meine, wie gesagt, ne, ich habe schon der erste, da war ja schon dann der Slasher-Killer und so weiter. Deswegen hat es mich jetzt nicht so überrascht. Ich habe es angenommen, habe das so ein bisschen als Partyunterhaltung gesehen. Und dann wird der Film so ganz ruhig.
Ja, er setzt sich zur Ruhe.
Ja, und er nimmt sich richtig Zeit für die Figur des Robert McCall oder Roberto, wie er sich da nennt.
Mhm.
Und zeigt einfach, wie er da im Café ist, wie er die Leute kennenlernt. Ja, er lernt auch endlich mal, also seine Frau ist ja, ist ja schon lange ohne seine Frau, sag ich mal. Und dann lernt er eine andere Frau kennen. Und das wird jetzt nicht so eine kitschige Liebesgeschichte. Ich habe auch schon befürchtet, dass er am Ende sie dann irgendwie retten muss und dann gibt es so einen ekelhaften, kitschigen Kuss und die lecken dann da rum und so.
Bah.
Das vermeidet der Film alles, zum Glück.
Ja.
Ich finde es sehr angenehm, wie die beiden sich halt näher kommen. Das ist so auch so dem Alter entsprechend, sage ich mal.
Ja.
Und die Dorfbewohner sind ja auch alle ziemlich sympathisch und er freundet sich da an. Ich habe da zwischenzeitlich gedacht, so, ey, was ist das? Das ist ja ein Drama hier. Das ist ja fast schon ein Arthouse-Drama, ja? Also für das, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, das ist jetzt einfach ein ganz stumpfer Actionfilm. Aber keine Angst, er wird auch noch zum stumpfen Action. Immer wieder zwischendurch, ne? Und dann, also es gibt dann immer diese Gewaltspitzen, so dann dreht er halt mal kurz durch, aber er will es gegen Ende ja auch gar nicht mehr so wirklich. Dann trifft er so ein paar Entscheidungen, mit denen ich auch nicht gerechnet habe. Und das hat mich irgendwie, also vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt, deswegen war ich da ziemlich überrascht. Heißt jetzt nicht, dass der perfekt ist oder dass es jetzt der absolute wahnsinnsgeile Film ist, aber ich finde, der hat halt da so ein bisschen mehr zu bieten, als einfach nur, ja, ich habe jetzt hier die Rachegeschichte zum x-ten Mal. Ja, okay, klar, gut, der Killer will sich zur Ruhe setzen, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz neu, aber wie er das erzählt und wie er auch so dieses Dörfchen einfängt, das finde ich schon gekonnt. Und da nimmt er sich auch genug Zeit und gibt da so Fleisch dran. Das hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
Okay, es gibt aber auch viel, also er versucht relativ viele Aspekte und Stories hier irgendwie abzulichten. Weil du eben mit der Liebesgeschichte kamst, finde ich auch zum Glück unaufgeregt und unkitschig, aber irgendwie auch lieblos erzählt, weil sie regelmäßig auf der Strecke bleibt und eigentlich immer nur eine Behauptung irgendwo bleibt. Also ich habe da irgendwie eine Begegnung wirklich vermisst, die uns das irgendwie glaubwürdig schildert. Also es war hier mal eine Szene, da mal eine Szene, aber das hat irgendwie im Gesamtbild nicht für mich was ausgemacht, wo die beiden wirklich in Anführungsstrichen zueinander finden.
Ja, aber die lernen sich ja auch nur so ganz vorsichtig kennen, ne? Das ist ja gar nicht so von wegen so, hey, und auch ich finde dich toll und dann gibt's diese obligatorische Sexszene. Das ist halt so ein ganz behutsames Kennenlernen, finde ich vollkommen angenehm.
Ja, aber ich finde es halt zu wenig tatsächlich. Zumindest in welcher Bedeutung sie halt dem Ganzen beimessen, weil das Entscheidende ist ja wirklich, dass er durch die menschlichen Beziehungen, die er aufbaut, wirklich glaubt, endlich eine Heimat gefunden zu haben. Und das formuliert er ja auch ständig. Besonders in der Szene natürlich, in der er sich dann wirklich vor die Dorfleute stellt, der kompletten Mafia gegenüber und quasi sein eigenes Leben schon opfern möchte,
ja.
Was dann natürlich auch dazu führt, ne, dass der Zusammenhalt noch ein größerer wird. So im Ansatz finde ich das auch ganz cool. Ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Fleisch, als du vorher in den Film gekriegt hast.
Ja, die Figur entwickelt sich, ne? Das ist doch auch mal schön. Also das ist halt jetzt ein anderer Charakter als im ersten Teil.
Ja,
und auch als im zweiten Teil. Also da findet wirklich über diese drei Teile, ich meine, der heißt jetzt The Final Chapter, ne? Also das war jetzt das Finale, aber gut, wir wissen, ne? Freitag der 13., ja. Da war der vierte Teil des Final Chapter und es gibt 11 oder so.
Ja,
oder 12 mit Freddy vs. Jason.
13 gibt's.
Ja, mit Remake dann.
Genau.
Aber das kann man auch noch sagen, dass jeder Equalizer-Teil oder Equalizer für sich alleine stehen kann. Also die funktionieren auch, wenn man, wie gesagt, den ersten ewig nicht gesehen, der zweite hat für sich, also ich fand den jetzt nicht gut, aber ich konnte den gucken, ohne da jetzt so Verständnis- oder Anschlussprobleme zu haben.
Ja, die bauen nicht groß aufeinander auf. Das stimmt.
Meine Frau hat keinen von denen gesehen, bis auf den dritten und kam da rein, bis auf so eine, sagen wir mal, eine Sache, die am Ende aufgeschlüsselt wird.
Funktioniert aber ohne das.
Ne? Und gut, da konnte sie es jetzt nicht ganz zuordnen, aber selbst wenn man das nicht weiß, versteht man den Film ja trotzdem.
Ja.
Und die Entwicklung. Das ist schon mal bemerkenswert, dass irgendwie jeder Film ohne die anderen auch funktioniert. Das ist ja im Marvel-Universum undenkbar. Das geht ja bald gar nicht mehr. Da musst du noch drei Serien gucken, um irgendwie den nächsten Thor-Film zu verstehen oder so.
Ja, aber ob das jetzt so hilfreich ist, weiß ich tatsächlich nicht, ne? Weil wie du ja gesagt hast, so von wegen jeder, der sich den dritten anschaut, hat sich vorher den zweiten angeschaut. Also ne, normalerweise entwickelst du Interesse für so einen Film, weil du die Teile davor kennst.
In der Regel, aber das fand ich einfach interessant zu sehen, dass der wirklich so komplett ein eigenständiger Film ist und auch so funktioniert hätte.
Es wäre jetzt schön, wenn wir über die drei Teile nicht unbedingt eine komplett erzählte Geschichte hätten mit tausende von Bezügen und so, aber wenn die Figur irgendwie sich in den drei Teilen wirklich entwickelt hätte. Weil ich sehe hier tatsächlich zwar einen gewissen Anteil an Figurenentwicklung, allerdings sehe ich nicht so ganz, dass er am Schluss auch woanders ist.
Denn er ist da, wo er sein soll, ne? Where he's supposed to be.
Ja gut, aber er ist mit den Mitteln, die er die ganze Zeit anwendet, nur deswegen ist er jetzt da. Beziehungsweise er legt ja erst am Schluss sozusagen seine Geschichte ad acta.
Ja, es gibt natürlich noch den obligatorischen Showdown und dann auch wieder dieses Slasher-mäßige, ne? Ja.
Ich finde das tatsächlich grenzwertig und das ist für mich eine Sache. Das war in allen Filmen so, beziehungsweise ich weiß nicht mehr genau, aber ich würde sagen, im ersten und im zweiten war es ein bisschen anders. Da wurde er beides mal so ein bisschen als Anti-Held gezeichnet. Das finde ich hier aber überhaupt nicht der Fall. Er ist zwar in einem Zwiespalt, aber ich finde trotzdem, dass er hier ganz glasklar als Held dargestellt wird, weil er
das Dorf befreit, ne?
Genau, richtig. Er hat ein komplettes Dorf hinter sich stehen. Er hat die komplette Polizei hinter sich stehen. Und damit sehe ich da schon, und das damit würde ich jetzt so wie hier mit dem Gerald Butler Film letztes Jahr vergleichen, so was so die Richtung angeht, sehe ich das als Rechtfertigung dafür, dass der ein unfassbares Massaker hier begeht.
Ja, das ist ja das Punisher-Ding. Also das ist ja normal. Aber das fand ich bei den Teilen davor auch. Das ist ja das, was ich eben meinte. Die anderen sind halt immer noch böser. Die sind halt immer so von Grund auf scheiße. Und er ist zumindest noch so, er zweifelt so ein bisschen dran. Aber es wird immer legitimiert, dass er die umbringt oder zumindest verletzt, weil die anderen einfach noch schlimmer sind und gar keine Moral besitzen.
Ja, aber das Problem ist halt, im ersten Teil hat sie, glaube ich, gar keine wirkliche indirekte Sympathie zu ihm. Das Einzige, was du halt denkst, so, ja geil, der macht die fertig, weil die scheiße sind. So, aber ab dem zweiten Teil fängst halt an, so von wegen zu sehen, das ist ja eigentlich irgendwie doch eigentlich eine coole Figur oder ein cooler Mensch. Besonders halt im dritten, weil das wird ja die ganze Zeit so dargestellt, dass er in Anführungsstrichen eine Läuterung erfährt. Und dann finde ich es halt wieder nicht legitim.
Nee, ich möchte einfach nur sagen, dass ich das vorher auch schon nicht so fand, dass er als Anti-Held, ich fand, der wurde vorher schon glorifiziert. Also ich fand das seit dem ersten Teil so.
Okay, das sehe ich halt in dem Teil, gut, ist jetzt bei mir auch schon ein paar Tage her, aber ich sehe in dem Teil wirklich schon das Richtung Gewaltverherrlichung.
Ja, aber das ist bei diesen Filmen normal. Das ist ja immer so.
Ja, muss man trotzdem nicht gut heißen.
Ob das John Wick ist, ob das Taken ist, ob das weiß ich nicht, ne? Der Equalizer, alle.
Da ist aber ein Riesenunterschied. Das, was der hier begeht, das ist ein Überfall. Das ist ein kleiner Krieg gegen einen Gegner, der ihn nicht sieht. Es ist nicht so one-on-one, so eine Konfrontation, bei der beide Parteien irgendwie die gleichen Möglichkeiten haben, dass ne, die gleiche Voraussetzung ist. Der sneakt rein und macht alles platt, ohne dass sie das nur mitkriegen.
Ja, Moment, aber die haben ja den Vorteil, dass mehrere sind. Und der Mann ist 68.
Ja, natürlich, klar. Aber trotzdem, mir geht's ums Prinzip.
Was ich finde, was hier besser funktioniert, also überhaupt beim zweiten und dritten besser funktioniert, ist glaubwürdig erscheinen zu lassen, dass der Charakter Robert McCall das wirklich macht. Ich fand, im ersten Teil wurde es nicht so gut in Szene gesetzt. Da hat man immer gemerkt, oh, der Denzel, der ist schon ein bisschen älter. Der bewegt sich nicht mehr so flott. Das ist im zweiten, weiß ich, haben sie es mit Schnitttechnik und so viel besser hinbekommen. Da wirkt er viel fitter. Und im dritten, da hüpft er ja gar nicht mehr so viel rum. Aber alles, was er macht, ist dann irgendwie noch irgendwie ja, einigermaßen nachvollziehbar, sagen wir es mal so, im Kontextfilm. Ne?
Hat Hand und Fuß, ne? Genau. Ja, nee, ich finde auch, trotz des hohen Alters gibt er sich gut und es passt ja auch zur Geschichte, weil es der alte Sack ist, der halt in Rente gehen möchte und er hat halt diese Fähigkeit, dass, ich weiß mal genau, wie sie es formuliert haben, aber er tanzt ja quasi immer mit den Figuren und er ist ja so einer, der immer beobachtet und so krass schnell reagiert und im Vorfeld eigentlich auch schon weiß, was er alles machen muss, um seine Gegner außer Gefecht zu setzen. Da war halt die erste Szene halt auch schon ziemlich großartig, weil man es zuerst natürlich nicht glaubt. Du unterschätzt ja die Figur auch, weil sie halt so alt ist. Vor allem, wenn du den ersten und zweiten Teil nicht kennst. Aber wenn du dann mal nachdenkst, so von wegen, die Figuren an sich unterschätzen ihn ja auch schon. Das heißt, der hat ihm den natürlich dann auch schon einen Vorteil. Und er hat halt auch Erfahrung und kann die halt trotz seiner fehlenden Agilität dann auch halt ausnutzen. Fand ich halt, wie gesagt, cool und plausibel hier irgendwie integriert.
Ja, ich muss sagen, so vom Setting her, von der Erzählweise und so weiter, war das für mich der beste Equalizer-Film. Okay. Aber das heißt nicht, das ist der beste Film des Jahres ist oder sonst irgendwie. Nee, also der hat mir ganz gut gefallen, aber ich muss sagen, das Franchise fand ich schon immer jetzt nicht so dolle.
Ja, aber ich fand das Ende tatsächlich sehr kitschig, ne, wenn die dann noch irgendwie Fußballmeister oder so ein Scheiß
Fußball, werden. Die haben ja Fußball gewonnen, richtig.
Ja, genau. Und er tanzt dann da auf einmal mit den Leuten, das ist doch, also da habe ich mich auch ein bisschen geschämt.
Ja, wie er tanzt, das ist ein bisschen Fremdscham.
Ja, das auch, aber ich meine halt grundsätzlich so, das so zu beenden. Kitschiger geht's dann irgendwie nicht.
Also wenn Fußball läuft, läuft immer Fußball.
Ja, ja.
Okay, gut. Kommen wir von einem Mann, der Vergeltung übt, zu denen, die Vergeltung üben, The Retaliators.
Ja, ein Film von Tiberius. Die haben uns großzügigerweise wieder einen Screener hier zur Verfügung gestellt. Der läuft ab Donnerstag, also für unsere Patrons heute. Für alle anderen seit gestern ist der digital raus und ab dem 6. Oktober kommt er auf Blu-ray und DVD raus.
Eieiei, du hast dir den ja gewünscht, du wolltest drüber sprechen. Du hast gedacht, gewünscht. Boah, da ist so ein bisschen Splatter und so und Horror, Action.
Ja, der lief, ich weiß nicht, wann das war, aber der lief auf jeden Fall bei uns einmal im Kino. Der hatte einen offiziellen Kinostart.
Ach.
Aber das waren halt wirklich nur so ein paar Screenings, ähnliche wie bei dem Winnie Pooh.
Ah, okay.
Aber den habe ich dann irgendwie doch leider nicht sehen können. Und deshalb dachte ich mir hier, das Plakat fand ich auch sehr cool, könnte man nachholen. Und wenn man dann halt noch so ein bisschen sich die Synopsis durchliest, könnte man denken, dass man uns damit auf jeden Fall kriegt. Weil Independent ist ja am Start, es ist Rock, ja, Metal und da bist du eher...
Ja, das ist jetzt nicht der Metal, den ich so favorisiere. Ne? Also das sind ja hier so Leute, so Papa Roach. Ich würde Papa Roach niemals als Metal bezeichnen.
Natürlich
aber,
nicht. Selbst ich nicht.
Genau, Five Finger Death Punch und so. Also es sind hier irgendwie so ein paar Bandmitglieder aus ja verschiedenen Gruppierungen, US, Rock, Metal, was auch immer, am Start, die das so auch federführend mitgestaltet haben und vor allem auch mitspielen.
Genau.
Den Papa Roach-Sänger habe ich dann sogar erkannt.
Ja, ich
auch. Five Finger Death Punch. Ja, ich weiß nicht, wie die aussehen. Also ich weiß, das ist diese Motorradgang auf jeden Fall. Ja, das habe ich halt nachgeschaut. Aber
wer auch sonst, ne?
Ja, natürlich, klar. Ne? So sind ja tätowiert, haben lange Bärte oder krasse Frisuren oder sowas. Wie halt so Metaller, Rocker oder ich halt aussehen. Mhm. Und ja, ich mag halt im Metal, also wenn es um Metal geht, Metal-Leute, also, dann mag ich viel Death Metal zum Beispiel oder sowas, ne? Deathcore auch und ja, viele Sachen. Bisschen Thrash, naja, also mehrere Sachen. Ich höre nicht nur Metal, aber
viel.
Ja, schon viel. Ja, wenn ich gerade überlege, nö, macht ja nichts, ne?
Ne? Ist ja hier quasi auch so ein bisschen der Beichtstuhl, in dem du sitzt. Ne? Das heißt, du kannst hier alles loswerden, was dir auf der Seele liegt.
Ist eine Therapiesitzung.
Genau,
hier im Zentrum steht der Max und der ist ein ein Gottestyp.
Pfarrer.
Bischof, ja? Nee, Bischof nicht.
Pfarrer.
Pfaffe, genau. Ich sehe gerade, der ist hier von Ice Nine Kills. Das ist auch ein Musiker auf jeden Fall, also hier von der Band Ice Nine Kills. Siehst du, ich hätte die alle gar nicht erkannt. Naja gut, auf jeden Fall, der ist halt Riesenfan von Gott und so. Finde das ganz gut und ist immer gegen Gewalt. Hält immer so die andere Wange hin und möchte das auch seinen Kindern und so weiter beibringen und seiner Gemeinde und so.
Ja, ist halt wie Jesus, ne?
Genau, ja, er ist die Reinkarnation Jesu. Nein, natürlich nicht. Er ist ein fürsorglicher Vater und verspürt die Verantwortung und Fürsorge für seine Gemeinde, eben für seine Schäfchen.
Aber der heißt John, ne?
Echt?
Ja.
Heißt der nicht Max?
Ich habe hier überall John stehen.
John Bishop. Oh, wer ist denn der Max?
Gute Frage. Ich sehe hier auf Anhieb keinen Max.
Ah, okay. Shit, dann habe ich mich vertan. Die sahen sich so ähnlich. Ich habe hier so eine Liste mit so ganz vielen Fratzen vor mir. Sorry, da habe ich mich vertan. Nee. Mike Lombardi, das ist ja tatsächlich ein Schauspieler. Nee, den ich meinte, das ist irgendeine andere Figur. Ist auch scheißegal.
Ja, richtig.
Naja, eines Tages wird auf jeden Fall seine Tochter umgebracht.
Genau. Ertränkt.
Ja, dann ist halt die Frage so, ne, wie geht er damit um und so weiter und so fort. Irgendwann bekommt er die Möglichkeit, sich für den Tod seiner Tochter quasi zu rächen.
Auge um ein Auge.
Ja, da ist nämlich ein Typ, der Verbrecher beäugt, verfolgt, stalkt und die dann einsammelt und zur Rechenschaft zieht und er will ihm dann auch die Möglichkeit geben, das zu tun, was aber gegen sein Naturell ist. Mhm. Naja, und währenddessen treffen wir ganz viele andere bekannte Leute. Brian O'Halloran hat eine kleine Nebenrolle, das ist der Dante aus Clerks und so weiter und so fort.
Aha, kenne ich ja, nicht.
Kennst du nicht Clerks von Kevin Smith?
Noch nie gesehen, noch nie gehört.
Okay, auf jeden Fall. Das ist der mit dem, in der ersten Szene, dem den Weihnachtsbaum wegschnappt.
I'm not even supposed to be here today. Oh, fuck you.
Ja, doch, stimmt. Ah ja, richtig, genau, ich erinnere mich, ja.
Ja, der ist das. Tommy Lee spielt mit in der Nebenrolle, also ist sonst alles hier sehr Rock- und Metal-mäßig besetzt.
Tommy Lee Jones?
Oh Mann. Nee, und in einer Nebenrolle haben sie tatsächlich für einen Tag oder so für einen halben Tag, so ich glaube so 4-5 Stunden haben sie ihn gekriegt, Robert Knepper.
Wer ist das nochmal?
Kennen wir aus Prison Break unter anderem, da hatte den
T-Bag
gespielt.
Genau, ja. Ich finde echt schade, was aus dem geworden ist. Gefühlt habe ich den nie wieder gesehen danach.
Ja, da hatte man so ein paar, da hatte so Nebenrollen in so ein paar Filmen, auch in so Action-Sachen und so.
Ja, aber jetzt hier schon im Amateurbereich fast angekommen, das ist schon hart.
Ja, das ist krass, weil der hat wirklich viel, viel mehr Potenzial.
Definitiv.
Das zeigt er auch hier, ne? Er ist halt der beste oder der einzige Schauspieler hier in dem in der Runde.
In dem Ensemble.
Und da merkt man auch, angeblich ist das in so einem Box-Training-Ding oder so. Ja. Und du siehst halt, es gibt gar keinen Gegenschuss, ne? Also die haben das einfach in einem Raum irgendwo gedreht, wo der gerade Zeit hatte und sich hingesetzt hat und das war's, ne? Also das war nicht mal in diesem Gym, in diesem Trainingsding, ne? Er ist ja auch okay, ne? Also jetzt ohne das bewerten zu wollen. Das ist so die Geschichte, obwohl der Film irgendwie anfängt wie so ein klassischer Horrorfilm, ne? Dass irgendwie so Leute im Wald, wie ist das nochmal, stecken bleiben mit dem Bus?
Ja, genau. Es ist ein Pärchen oder es sind drei Leute, die bleiben im Bus im Wald stecken und dann werden sie angegriffen von so zombieartigen Wesen.
Ja, die sehen sehr freakig aus.
Genau, und dann kommt unser Bishop dazu und das soll einen aber auch so ein bisschen in eine andere Dings führen. Andere
Richtung.
Genau, und tut es auch, weil ich muss halt sagen, ich fand den Anfang sehr vielversprechend und dann wartet man. Vergebens.
Ja, so vielversprechend fand ich ihn nicht. Es gab so eine Szene, da habe ich schon gemerkt, oh, die haben hier Ideen, aber die wissen nicht genau, wie man es gut umsetzt. Es ist in der ersten Szene, wenn die sich da so zum Fahrerfenster, sitzt auf dem Beifahrersitz und geht so zum Fahrerfenster rüber und möchte halt gucken, wo da ihre Leute sind, wo die abgeblieben sind. Und dann kommt sie halt auch an die Hupe.
Yeah.
Und das nutzt du eigentlich für einen Jumpscare. Aber die wussten nicht, wie man das vernünftig inszeniert. Und da verweise ich zum Beispiel an Scream 2. Mhm. Da haben die es genau richtig gemacht. Ne? Da ist der Killer ja mit der Maske, ist ja bewusstlos auf dem Fahrersitz quasi.
Ja.
Und sie, wer ist das? Die Courtney Cox, ne?
Ja.
Gail Weathers versucht dann da irgendwie über ihn drüber zu steigen, versucht sich an ihm vorbei. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie ist. Oder Neve Campbell, irgendwie einer von denen.
Neve.
Ja, Neve Campbell.
Ja, mein schon.
Das ist super spannend, weil sie halt nicht weiß, ne? Ist der jetzt ausgenockt oder nicht? Tut der nur so, ne?
Ja.
Oder, ja, und dann kommt sie halt an diese Hupe. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und hier funktioniert es nicht, weil gar keine Spannung aufgebaut wird. Sie beugt sich rüber, die Musik suggeriert nichts und auf einmal halt so kommt dann diese Hupe. Ist vom Sounddesigner auch einfach nicht effektiv. Das fand ich schade. Und auch so eine Szene fand ich auch nochmal symptomatisch, dass so Gangster, ne? Also so der eine Typ, der hier diese Verbrecher einkassiert, der hat den Bruder von so einem Gangster gekidnappt quasi.
Genau.
Und ja, der will den halt finden und dann telefoniert er mit seinem Boss und sagt dann von wegen so, wir haben den nicht gefunden. Und der Boss sagt dann so, such weiter. Und der Typ am Telefon rastet halt vollkommen aus, als hätte er gerade seine Mutter beleidigt. Also ich weiß, was die nachspielen wollten und das, solche Szenen gibt's ja, dass die dann so total sauer sind und die Gangster und dann wird mal gezeigt, dass die halt so total, was die für eine negative Energie in sich haben, ne, und wie die dann austicken und so. Aber der hat nur gesagt, such weiter. Es war jetzt nicht so schlimm. Der war einfach nur so, mach deinen Job weiter. Der hat jetzt nicht gesagt von wegen so,
na mach doch deinen Scheiß!
Ey, wenn du mir den nicht bringst, bist du tot oder ey, du bist für mich gestorben oder sowas. So total dämlich und naja, Naja gut, von der Synchro brauchen wir ja gar nicht reden, aber das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass Tiberius uns vielleicht im Idealfall mal auch die Originaltonspur zur Verfügung stellen könnte.
Ich wollte gerade schon sagen, wann kommt der Hinweis?
Jetzt kam er. Ja, das ist alles so ein bisschen eher auf Independent-Niveau, was generell nicht verkehrt ist, aber leider habe ich hier häufig das Gefühl gehabt, Ideen waren da, Umsetzung, daran hapert's. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist auch so mein Credo an die Filmemacher, das sieht sehr amateurhaft aus. Vor allem, was halt Kulissen und so angeht. Ne, wenn sie im Wald sind und so, ne, da kannst du nicht viel falsch machen, aber...
Ja, der Wald ist halt Wald, ne?
Ja, jedes Mal, wenn du in einem geschlossenen Raum bist, das ist dann halt auch mal eine Küche, das ist der Keller und so. Da haben sie selten irgendwie, oder halt auch das Gym oder der Boxring oder was auch immer, da haben sie halt selten wirklich gezeigt, dass sie auch wirklich gute Drehorte haben. Also das sieht alles sehr, sehr nach Hinterhof aus. Schauspielerisch ist das auch alles gut. Der Synchro wahrscheinlich auch ein bisschen gestuldet, aber das wirkt auf jeden Fall nicht sehr hochwertig, was sie hier abliefern. Es gibt peinliche Rückblenden.
Das fand ich zum Beispiel, hat komplett den Drive aus dem Film genommen.
Ja.
Warum erzählst du die Hintergrundgeschichte von diesem einen Killer? Ja, nur weil es der Sänger von Papa Roach ist. So. Das war's dann. Das war vollkommen, also das
naja, wieso? Das war doch die Motivation für den Bullen.
Ja, aber dass sie das so erzählen, also naja, ich weiß nicht, ich fand das ungelenk da eingefügt, ehrlich gesagt.
Ja, das war insgesamt sehr ungelenk, aber mich hat halt wirklich gestört, dass der mich am Anfang hat vermuten lassen, so von wegen, das wird ein Splatterfilm. Und das ist er halt vielleicht in ein, zwei Phasen, ne? Vor allem dann halt auch Richtung Ende. Das macht dann auch in gewisser Form wieder Spaß.
Ja, die letzten 20 Minuten, Viertelstunde. Ja.
Genau.
Ja, da geht's dann schon, da sind ein paar coole Szenen, ne?
Genau, da toben sie sich aus. Das sieht dann auch ganz nett aus. Alles schön handgemacht. Kein CGI, soweit ich das gesehen habe. Das hat dann irgendwie auch Spaß gemacht. Aber die Figuren waren uns da alle ziemlich egal.
Ja.
Ich finde das auch relativ vage im Raum stehend hier. Das Thema Vergeltung und eine Sühne etc. Das ist irgendwie alles nur Mittel zum Zweck, beziehungsweise ist ein Vorwand, um dann in den letzten 20 Minuten halt auszurasten.
Ja, das kommt ja auch so plötzlich. Übrigens hier, hey, jetzt hast du die Möglichkeit, hier mach mal, und er sagt so, nee, kein Bock drauf.
Ja, ja.
Und dann wehrt er sich aber doch dann brutal, wenn es um sein Leben geht. Und dann am Ende hast du halt den neuen John, der dann halt, ne, anstatt irgendwie, ich halte jetzt auch die andere Wange hin, dann doch wieder so alttestamentarisch daherkommt.
Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe.
Ja, okay, er macht eine Entwicklung durch, schön und gut. Aber das dann so als Pointe zu bringen, so cool, guck mal, er hat jetzt hier so viele Leute umgebracht und war so viel Gewalt ausgesetzt. Cool, jetzt haut er einem auch mal auf die Fresse, wenn er irgendwie seine Tochter nicht Baseball spielen lässt. Was für eine geile Moral am Ende. Ja.
Und dann auch noch schön in der Kirche zu Ende gebracht, mehr oder weniger. Also ne, das Ende war ja da hier in diesem Baseball-Trainingsraum, sag ich mal. Aber
ja.
Dass in der Kirche auch immer wieder ein paar peinliche Szenen gab, ist schade. Aber was ich dann auch noch schade finde, ist, ich bin jetzt auch kein großer Metaller, also ne, gibt auch bestimmt hier und da was ich höre.
Du bist ein kleiner Metaller.
Genau. Papa Roach ist jetzt auch nicht unbedingt, was ich nicht hören würde. Also da gab es schon ein paar Sachen, kann ich jetzt nichts von nennen, aber fand ich jetzt nicht scheiße. Aber hier wird viel scheiße gespielt. Also zumindest klingt das irgendwie semi-geil.
Ja gut, Metal ist das aus meiner Sicht eh jetzt nicht wirklich, aber sagen wir vielleicht etwas härtere Rockmusik. New Wave of American Heavy Metal, was auch immer, sehr lieblos.
Ja.
Also das ist sehr eierlose Musik aus meiner Sicht. Ne? Da ist irgendwie kein Wumms dahinter. Ähnlich wie beim Film. Also ich glaube schon, dass bei der Musik und bei dem Film die Leute, die das gemacht haben. Die Akteure dahinter, die haben bestimmt super viel Spaß gehabt. Finde aber, dass in der Umsetzung leider nicht immer so gelungen. Also wenn der Film wirklich mehr wäre wie die Eröffnungsszene und die letzten 20 Minuten oder halt so dieses Finale, wo dann so auch ein bisschen rumsplattert, das mit ein bisschen weniger Blabla auf 70, 80 Minuten wäre ich halt eher dabei gewesen.
Ja.
So ist das halt ja. Also wie gesagt, da sind ein paar coole Ideen, aber die wussten halt nicht genau, wie sie das gut zusammenbringen oder umsetzen einfach.
Würde ich so stehen lassen. Gutes Fazit.
Danke.
Gerne.
Dann geht's weiter
mit Slasher-Action von Netflix.
Oho.
Es haben sich tatsächlich die Spanier auch mal dran gewagt, einen Slasher gemacht. Wobei, es gibt mit Sicherheit spanische Slasher. Wir haben hier diesen...
Pieces zum Beispiel.
Und hier dieser Horror-Story, der ist auch mal nicht spanisch, oder?
American Horror-Story?
Nee, dieser
Italienisch Classic, ist der.
Okay. Ja gut, Italiener kennen sich auf jeden Fall auch mit Slashern aus, beziehungsweise haben ja ihr eigenes Slasher-Genre quasi. Aber ich muss sagen, aus Spanien kenne ich nicht wirklich viel, spontan vor allem nicht. Ein Film, der heißt Mord, wie er im Buche steht, der läuft seit letzter Woche beim Streaming-Giganten und schwimmt allerdings natürlich noch so in den 90er, 2000 Vibes von Filmen wie Scream, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, etc. pp. Regie hat hier geführt Carlos Alonso Ochea.
Hat der nicht mal bei Barca gespielt?
In Football kenne ich mich nicht aus. Nee, aber der Herr hat sonst nichts gemacht, was ich kenne, was aber auch nicht tragisch ist. Ich will jetzt kein Fazit ziehen, aber ist auf jeden Fall nett, was sie hier geschaffen haben. Es ist halt eigentlich ein Scream, allerdings auf Spanisch, mit spanischen Darstellern und mit etwas Abwandlung. Aber ansonsten ist es halt schon in gewisser Weise Scream. Wir haben nämlich hier Studierende, die von einem maskierten Killer verfolgt und nach dem 10-Kleine-Jägermeister-Prinzip natürlich abgeschlachtet werden. Mhm. Und uns interessiert natürlich, wer ist es? Ne? Und im Zweifel ist es wahrscheinlich einer aus dieser Gruppe. Und wenn nicht einer, vielleicht auch zwei oder drei. Ne? Damit hat Scream ja auch immer wieder gespielt. Letzter Film waren es ja drei? War es drei? Nee, waren wieder zwei. Ne? Davor waren es drei.
Was, wo, was?
Bei Scream. Also es gab da auch einen, wo es drei Killer gab, oder?
Ja, der letzte.
Aber war doch der letzte, okay.
Oh, Spoiler an der Stelle.
Oh, shit.
Aber wir haben ja nicht gesagt, wer das ist.
Ja, vorher haben alle den Film schon geschaut, nachdem sie unser Review dazu gehört haben.
Mhm.
Auch vielleicht aufgrund deiner Aussagen, weil ich habe den ja eher... Ja, nicht verrissen, aber war ja eher skeptisch. Egal. Hier ist auf jeden Fall auch wieder so ein, in Anführungsstrichen, Whodunit. Das heißt, wir wollen halt wissen, wer steckt hinter der Maske. Es gibt da noch ein kleines, interessantes Gimmick, weil das Ganze hier im Prinzip aufgezogen wird wie ein Roman. Die Studierenden sind alle in einem Buchclub. Ist auch ein schön diverser Cast natürlich. Die sind aber alle in einem Buchclub. Die haben dann auch tatsächlich alle, werden dann auch alle so vorgestellt. Hier der Denker, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, aber es waren auf jeden Fall Adjektive oder Substantive, die halt genau den Typen beschrieben haben, wer die Person ist, ne, was so die Haupteigenschaft ist, ne, wo und wie sie sich halt quasi sozusagen in der Gruppe integriert. Und die sind halt im Buchclub, das heißt, die reden dann halt auch die ganze Zeit über Filme.
I think you mean book.
Das ist dann halt quasi so ein bisschen das Gimmick, weil die Person, die hier alle abschlachtet, das Ganze aufzieht wie eine Geschichte und dann halt auch quasi jeden einzelnen Mord als eigenes Kapitel verpackt und den Studierenden dann halt über die Medien, also in dem Fall ist das irgendein Textmessenger oder sowas in der Richtung, dann halt auch diese Kapitel halt zur Verfügung stellt, beziehungsweise schickt, in denen dann halt wirklich runtergeschrieben wird, was wir dann halt letztlich auf der Leinwand sehen, wie sie halt abgeschlachtet werden.
Okay.
Fand ich eine nette Idee, weil sie dann letztlich auch so ein bisschen damit spielen, Unterschied Buch, Realität und Filmfiction, sag ich jetzt mal, ne, was für unterschiedliche Ebenen angesprochen werden, also so ein bisschen Meta halt auch drin und das geht dann halt auch wieder so in Richtung, wie halt die Fortsetzung das immer wieder in den Raum werfen, so von wegen, ne, was ist besser, wenn man vergleicht, aber und vor allem halt auch, wo bringe ich was Neues, weil letztlich ist dann halt auch die These, alles was gemacht wird, vor allem halt auch im Buch, basiert in der Regel immer auf alten Geschichten, die halt einfach nur neu verpackt werden. Und damit spielt er halt auch so ein bisschen, weil unsere Protagonistin letztlich ein Buch schreiben möchte, das halt eine eigenständige Geschichte beinhaltet und gleichzeitig macht der Killer das aber auch in gewisser Form. Es ist nicht neu, was er macht, weil letztlich führt er das ad absurdum, weil nun mal wirklich, wenn du es runter reduzierst, alles irgendwo aufeinander basiert und alles irgendwie alles beeinflusst und du letztlich immer irgendwo, in Anführungsstrichen, sag ich mal, klaust. Du hast Originalität eher selten.
Ja, aber das klingt aber ganz kreativ, wie die da rangehen.
Ja, fand ich auch. Tatsächlich hat bei Laune, sag ich mal, gehalten. Schauspielerisch war das auch ganz in Ordnung. Die Maske fand ich sehr cool. Das geht so ein bisschen tatsächlich Richtung aufgeblähter Joker-Maske mit Haaren, die so ein bisschen abstehen. Das Design hat mir ganz gut gefallen. Ist ja auch, wie ich finde, immer schwieriger, sag ich mal, coole neue Masken zu entdecken und zu präsentieren. Da haben sie einen guten Job eigentlich geliefert. Und ansonsten, dadurch, dass er sich halt so sehr an Scream und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, was tatsächlich auch fällt, dieses Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast im Film als Zitat.
Natürlich.
Aber er orientiert sich halt da an den guten Vorbildern und macht das erträglich. Also dafür, dass ich halt sonst nichts aus Spanien aus dem Genre, sag ich mal, kenne, macht er das schon gut. Also der hält bei Laune. Das sind coole Figuren, mit denen wir hier so ein bisschen mitfiebern können. Es ist relativ spannend inszeniert. Die Kills sind auch nett. Es ist jetzt kein, ich weiß gar nicht, ich schätze mal, der hat eine FSK 16. Für 18 ist es auf jeden Fall zu harmlos. Aber ist nett. Es sind ein paar coole Ideen dabei. Und letztlich versucht dann natürlich dann halt auch wirklich Filmfreaks abzuholen, ne, wenn es um Zitate geht, etc. pp. Von daher macht er wenig falsch und relativ viel richtig. Aber das ist jetzt halt so die Perspektive Land, was nicht so slasher-affin ist. Und dass es eine Netflix-Produktion, meine ich sogar, ist. Und dass es natürlich eher an jungen Publikum sich orientiert. Und aus dieser Warte heraus bin ich dann schon überrascht, was sie da geliefert haben. Da habe ich schon deutlich Schlechteres gesehen.
Das ist eine gute Bewertung. So, ja, geht auch schlechter.
Ja, nein, aber um das ein bisschen zu relativieren. Also ich finde ihn jetzt nicht geil, aber er ist, was er ist. Also dafür, dass sie halt so unerfahren sind, finde ich das schon bemerkenswert. Und wie gesagt, ich bin halt nicht Zielgruppe. Von daher...
Du bist zu alt dafür, ja?
Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Das ist vollkommen richtig. Nee, ich habe mich auf jeden Fall genug unterhalten gesehen.
Ah ja, das ist doch okay. Also mit eine verhaltene Empfehlung.
Genau.
Für Leute, die alles an Slashern mitnehmen oder halt auch mal... Also mal so entweder junges Publikum oder Leute, die mal sich wieder in ihre Jugend versetzt fühlen wollen. So die Anfang der 2000er so komische Hochglanz-Slasher gesehen haben.
Genau, das hast du schön zusammengefasst. Und vor allem halt auch, wer von Netflix nicht wieder krass enttäuscht werden möchte, weil das ja so in den letzten Monaten und fast schon Jahren eigentlich häufig der Fall war.
Was hilft, ist Netflix gar nicht erst wieder anzuschalten.
Das stimmt.
Auch länger nicht mehr gemacht.
Ja.
Obwohl, stimmt gar nicht. Ich habe Equalizer 2 habe ich geguckt.
Der ist bei Netflix.
Aha. Ja, auf Netflix geguckt.
Ja, manchmal braucht man halt so einen Dienst, ne, wenn man Filme gucken möchte, die man eigentlich nicht braucht.
Ja, genau, die man nachholen will. Aber ganz ehrlich, es laufen auch so Sachen wie Collateral und Heat da, ne? Also sind schon gute Sachen auch da, aber das sind ja auch keine Netflix-Produktionen.
Das stimmt.
Ah ja. Ain't no sunshine when she's gone. Dum, dum, dum. Es gibt nämlich keinen Sonnenschein, wenn die Sonne weg ist.
Das ist richtig. Nee, das ist falsch.
Hä?
Die Sonnenschein gibt's schon, den sehen wir nur nicht.
Wenn die Sonne weg ist, dann scheint die nicht mehr.
Ach so, das ist genauso wie, dass der Mond selber leuchtet.
Ja, weil der Mond ist krasser, weil der halt nachts leuchtet. Und die Sonne, wenn's dunkel ist. Und die Sonne scheint nur, wenn's Tag ist, wo es eh hell ist.
Wenn man das losgelöst hört, ne, dann könnte man echt meinen, wir sind richtig große wissenschaftliche Experten.
Ja, genau. Wenn ich mir manche Kommentare durchlese, glaube ich auch, dass die viele Aussagen von uns nur losgelöst von allem anderen hören.
Ja.
Na gut, Sunshine, ein Film aus dem Jahr 2007. Science-Fiction, Action, Drama, Thriller mit Horrorelementen.
Mhm.
Von Regisseur Danny Boyle.
Oh.
In Szene gesetzt.
Geht ja 127 Stunden.
28 Tage geht der.
Ah.
Das Drehbuch von Alex Garland, den kennen wir. Ah. Regisseur von Ex Machina und von Annihilation und
Man.
Von Men.
Man.
Nicht Man, sondern Men.
Man.
Nee. Und ein unglaublich krasser Cast. Cillian Murphy in der Hauptrolle. Er spielt hier einen Physiker, der eine Bombe zünden soll. Ja. Kennen wir gar nicht. In den Nebenrollen haben wir Michelle Yeoh. Ey, stark. Chris Evans, Cliff Curtis, der hier auch bei Training Day zum Beispiel zu sehen ist, der sonst gerne mal den Gangster spielt oder den Bösen. Und Benedict Wong, hier auch aus dem MCU kennen wir den ja auch. Obwohl, krass, ey, Chris Evans, Michelle Yeoh und Benedict Wong, die sind alle im MCU auch vertreten.
Stimmt.
Krass. Naja, und Mark Strong hat auch noch eine Rolle. Also, hochkarätig.
Der ist im DC, ne?
Besetzt Cillian Murphy auch.
Ja, als was?
Scarecrow bei Batman Begins.
Ah, ja, stimmt, richtig. Und der Dings hat, wo hat der nochmal? Shazam hat der mitgespielt.
Ja, richtig.
Mark Strong. Ja.
Und der war auch der Bösewicht in Kick-Ass.
Ah! Aber das ist nicht DC, ne?
Nein, das ist Image? Ich weiß es nicht mehr.
Irgendwas anderes.
Genau, das ist auf jeden Fall das Millar-Universum. Dazu gehören ja Wanted, Kick-Ass.
Ja, stimmt.
Und noch so ein paar andere. Hier die... Men, wie heißen die?
Marilyn Men.
Nein, die...
Watchmen.
Nein. Heißt denn das hier mit Colin Firth?
Kingsman.
Ah, Kingsman, genau. Ja, okay, haben wir geguckt. Meine Frau hatte Bock, den zu gucken. Die kannte den, die mag den. Und ich weiß auch, warum. Weil Space Porn. Das ist nämlich so, dass ein Raumschiff losgeschickt wird, die Icarus 2, weil die Icarus 1 hat die Aufgabe nicht erledigen können, die Sonne neu zu starten. Denn die Sonne, wie gesagt, ich sage ja, die ist nicht so krass wie der Mond, ne, weil es hieß so, dass die Sonne jetzt aufhört zu scheinen.
Ja, da hat irgendjemand den Schalter ausgemacht, ne?
Den Stecker gezogen, ja.
Ja, genau.
Das ist also ganz schwach von der Sonne, ich bin immer enttäuscht, muss ich sagen. Und da ist so, dass die Icarus sollte damals mit einer Bombe, die halt wieder zünden, quasi den Stecker rein, weil gerade auf der Erde ziemlicher Winter herrscht.
Mhm.
Die Sonne halt nur noch ein sehr kleiner Feuerball ist. So, aber die haben ihre Aufgaben nicht erfüllen können. Die haben auch den Kontakt zu denen verloren. Na gut, also die Icarus 2 auf dem Weg. Und Chris Evans ist hier der Flyboy, der Pilot und der Einzige mit komplett vernünftigen Entscheidungen. Vielleicht Cillian Murphy noch, weil er wirklich immer rational entscheidet. Ne? Auch wenn es um sein Leben geht oder auch um das Leben anderer. Er sagt immer so, okay, das Wichtige ist die Mission, weil wir halt den kompletten Planeten retten wollen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass am Anfang wird er so ein bisschen negativ gezeichnet. Ich denke immer so, nein, weil, also das sind ja Wissenschaftler alle da auf dem Schiff. Ja. Dann denke ich immer so, die müssen doch eigentlich rationaler handeln. Die dürften doch gar nicht irgendwie emotional entscheiden. Aber naja, das ist ja dann immer, ne, so, weil wir sind ja, das Publikum entscheidet ja immer emotional. Ja. Es kommt, wie es kommen muss, ne, so ein paar Sachen funktionieren nicht, gehen kaputt. Die haben, die Sauerstoffzufuhr wird reduziert, weil die haben da so Gärten dabei. Die gehen kaputt, ne, die verbrennen und so weiter. Also die haben nicht genug Sauerstoff für die Mission. Am Anfang überlegen die, ob die nicht den Schlenker machen zu der Icarus 1 hin, weil sie die irgendwie lokalisiert haben, um noch eine zweite Bombe mitzunehmen, falls die erste nicht funktioniert.
Ja.
Komplett schwachsinnige Idee, super dumm. Aber gut, hätten sie das nicht gemacht, wäre der Film halt nach 5 Minuten vorbei gewesen. Chris Evans sagt's auch noch von Anfang an. Der sagt noch so von wegen so, nein, das lohnt sich nicht. Wir müssen gucken. Dann, also es war die Idee von Cillian Murphy und Cliff Curtis, sagt dann so, ja, klingt eigentlich, ne, aber vielleicht, ne, wenn das doch ein besseres Ergebnis dann hat, ist doch super, lass das mal machen. Naja, natürlich war die Idee vollkommen für den Arsch, denn es passiert halt nur Scheiß. Mhm. Ne? Und die Crew bekommt sich in die Haare und so weiter und so fort. Aber irgendwann kommen sie dann zu Icarus und erfahren, was dann da passiert. Es erinnert an, ja, so ein bisschen Event Horizon.
Ja.
Und das ist halt, gibt's ja häufig im Sci-Fi-Genre, das ist auch Alien, ne? So dieses, das eine Schiff ist vorgefahren, das zweite Schiff kommt hinterher. Das ist, glaube ich, bei The Leviathan und so ist das ja auch der Fall, nur unter Wasser. Also haben wir unter Wasser oder im Weltraum auch schon häufiger. Aber ich hätte den Film gerne im Kino gesehen.
Weil der so bildgewaltig ist.
Ja, ganz genau. Also da sind so ein paar Bilder dabei. Ich habe den hier jetzt nur auf DVD gesehen, habe ich gedacht, den in guter Auflösung auf Leinwand mit einem sehr, sehr coolen Soundtrack, muss man sagen. Die Mucke, die hat da auch einiges dazu beigetragen, dass der Film episch wirkt, gerade in diesen Weltraum-Szenen. Er kommt halt gegen Ende nochmal so ein, also die kriegen halt immer so Funksprüche, ne? Das ist hier Mark Strong, ist der Captain, glaube ich, der Icarus 1, da kriegen sie noch so ein paar Funksprüche irgendwie mit. Gegen Ende hat das noch so ein paar Horrorelemente. Es geht dann irgendwie so ein bisschen ums Überleben, aber noch irgendwie diese Mission abzuschließen, obwohl wir auch wissen, so, das scheint hier alles nicht gut auszugehen. Mhm. Naja, ist jetzt nicht der innovativste Film, also weil da viele Sachen passieren, die klar sind, aber ich mag das häufig, wenn so, also ich mag das Crewleben auf dem Schiff oder auf einem Raumschiff, das finde ich gut. Die Charakter waren da schon ganz ausgewogen, also wie gesagt, auch wenn die, ein paar hatten richtig dumme Ideen, ein paar hatten ganz gute Ideen oder konnten sich leider nur nicht durchsetzen. Und dann so dieser Überlebenskampf im Weltraum, ja, oder halt auf dem offenen Meer auch, ne? Das ist nochmal so eine ganz besondere Brisanz, die dann dazu kommt, weil du halt weißt, ne, sobald du draußen bist, bist du halt tot, ne? Dann ist halt vorbei. Und da gibt's hier so ein, zwei ziemlich spannende Szenen. Ansonsten ist der vielleicht nicht weltbewegend, aber er hat mir gut gefallen. Also fand ich cool, den endlich mal gesehen zu haben. Ja, das ist so meine Einschätzung zu Sunshine. Sunshine Reggae.
Ja, ich habe den schlecht in Erinnerung. Also ich fand den damals nicht cool, besonders in seinem Schaffen. Da hat mir alles, was ich kenne, bis auf Trunks, den fand ich auch nicht so geil, aber ansonsten alles, was ich gesehen habe, fand ich schon besser, wobei der Yesterday war jetzt auch nicht großartig, aber fand ich tatsächlich schon einer seiner schlechteren, weil ich das irgendwie, also aus Erinnerung heraus, fand ich, kam der nicht über das Bildliche hinaus, also was Begeisterung angeht. Das Einzige, woran ich mich auf jeden Fall noch gut erinnere, also im positiven Sinne erinnere, ist die Musik. Die ist nämlich auch von John Murphy. Der hat ja auch schon für 28 Days Later und Weeks Later den Soundtrack gemacht.
Und Christian Slater auch?
Nein.
Hätte sein können.
Und die finde ich halt großartig, unter anderem wegen Into a Heartbeat. Und das dann noch mit diesen Bildern, das war schon geil, aber mehr hatte mir der irgendwie damals nicht gegeben.
Ich sag mal so, also klar, Trainspotting, auch Trainspotting 2 und was hat er noch so, ja gut, 28 Days Later, da bin ich immer so ein bisschen ambivalent, was das angeht, und auch 28 Weeks Later.
Slumdog Millionaire.
Habe ich nicht gesehen.
Ach, okay.
Hat mich wirklich nicht so interessiert.
127 Stunden.
Ja, der war cool. Kann ich mir noch an die Originalgeschichte. The Beach. Und The Beach, ja, fand ich als sehr gut.
Kleine Morde unter Freunden.
Ja, lang nicht gesehen. Ich weiß, dass er mir damals gefallen hat, aber ich weiß nicht mehr genau, was er abging. Ich hab's nicht gesehen.
Ja, ist bei mir jetzt auch schon lang her, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass der ziemlich cool war.
Ja, also er hat schon gute Sachen gemacht und so. Ja. Wie gesagt, aber Sunshine finde ich überhaupt nicht schlecht. Der ist vielleicht so der mediokreste Film. Also der macht halt, der macht nicht so viel falsch, ne, finde ich.
Okay.
Aber macht's auch nicht besonders, vor allem, weil es viele ähnliche Filme geht, aber ja, stark besetzt. Und halt, also er stellt sich häufig die Frage so von wegen, wen würde man jetzt opfern? Warum würde man sich wie entscheiden?
Immer den Wissenschaftler. Der ist es ja schuld. Ohne ihn wüssten wir nicht darum und deshalb ist er dafür verantwortlich.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Da geht es ja dann auch darum. Ne? Da kriegen sie auch in die Haare und wird dann zwar auch nicht so detailliert Was auch wieder realistisch ist, ne, dass die jetzt dann nicht detailliert die ganze Zeit da, weil die gar keine Zeit dafür haben, das großartig auszudiskutieren und jetzt ewig da rumzukämpfen und so weiter, ne, weil eben der Überlebenskampf ja dann schon wichtiger ist.
Ja, okay. Wollen wir dann zum Abschluss zum Patreon-Pick gehen?
Patreon-Pick?
Ach stimmt, wir haben ja gar keinen dabei!
Ja, danke, dass du es mir nochmal unter die Nase reibst.
Ja, aber ich wollte das irgendwie in eine schöne Richtung lenken. Und zwar, normalerweise kämen wir jetzt ja ein Patreon-Pick, aber wir machen den Film jetzt einfach zu einem Patreon-Pick für einen guten, geschätzten Kollegen und Freund, den guten Alessandro.
What the fuck?
Der uns ja auch in der Anfangsphase, also der Anfangsphase von Patreon, uns unterstützt hat. Und der uns auch monatlich, ich glaube, es waren 5 Euro, gegeben hat und einige Filme sich auch gewünscht hat, die auch alle erfolgreich, bis auf einen, glaube ich, der noch im Topf ist tatsächlich, besprochen. Und ich würde sagen, da das ein italienischer Film ist, widmen wir diesen Giallo mehr oder weniger dem guten Alessandro.
Ist das jetzt rassistisch? Ja, ne? Ich hoffe.
Wieso?
Ja, nur weil der Italiener ist, widmen wir ihm den italienischen Film. Also ich finde es sehr diskriminierend auf jeden Fall.
Ne, eigentlich eher, weil er Giallos mag und das ein Giallo ist. Das war eigentlich so mehr die
in der
Assoziation.
Tat. Ja gut, ich habe den Rassismus rausgehört aus deinen widerwärtigen, despektierlichen Worten gegenüber unseres italienischen Mitbürgers.
Ich habe ihn rausgeschnitten. Noch viel besser.
Ja, das wäre doof, wenn das jetzt, wenn du sagst rausgeschnitten, dann denken die Leute, du hättest wirklich sowas gesagt.
Ja.
Und das ist jetzt rausgeschnitten, was natürlich Quatsch ist.
Man weiß es nicht. Ne? Also du weißt es als Einziger. Und ich weiß, als wir zwei wissen es, aber der Rest weiß es nicht, was ich noch so über die Italiener abgelästert habe.
Das wird mir jetzt zu politisch hier. Der Alman Arim ist schon wieder im Start. Na gut, es geht um folgenden Film, den wir beide geguckt haben. Und zwar Das Haus der lachenden Fenster.
Genau.
Aus dem Jahr 1976 im Original La Casa dalle Finestre in Che Ridono. Und es geht um den Stefano.
Genau.
Stefano restauriert Bilder und das soll er eben machen mit einem Fresko in so einer Kirche in so einem kleinen Dorf.
Genau.
Und das zeigt den heiligen Sebastian und der Künstler, der das gemalt hat ursprünglich, ja, der Maler der Agonien, wurde er genannt, in diesem kleinen Dörfchen. Und der hat Selbstmord begangen vor einiger Zeit. Also man spricht da von einem Fluch. Und jetzt ist er halt da, ne? Und am Anfang läuft auch alles gut. Und auf einmal kriegt er irgendwann obszöne Anrufe, hätte ich beinahe gesagt. Nee, auf jeden Fall. so Drohanrufe. Er soll den Ort verlassen. Und er kümmert sich da aber jetzt erstmal nicht so drum. Merkt aber, dass irgendwie komische Sachen passieren. Währenddessen freundet er sich mit der neuen Lehrerin an.
Mhm.
Hier übrigens von der
Francesca.
Die Francesca. Die von der Francesca Marciano gespielt wird.
Mhm.
Eine hübsche Dame, mit der er sich anfreundet. Aber es wird nie jetzt so wirklich datig oder sexy zwischen den beiden. Es wird nicht so knusprig.
Aber die schlafen noch miteinander.
Ja, schlafen. Das ist mal jeden Tag 8 Stunden schlafen. Und jede Nacht zumindest. Ja, aber es wird jetzt gar nicht so wild erzählt. Es bleibt, es bleibt so ein bisschen
angedeutet.
Okay, genau. So ein bisschen so. Du hast schon gesagt, es ist ein Giallo, aber es ist kein Giallo im klassischen Sinne, ne?
Genau.
Regisseur ist hier Giuseppe Avati.
Mhm.
Der hat vorher eigentlich auch eher so Komödien gemacht und eher so seichtes Zeug, bevor er diesen Film inszeniert hat.
Hat das Drehbuch zu die 120 Tage von Sodom geschrieben.
Ja, sag ich doch. So eher so seichte Sachen.
Ja, stimmt.
Und Komödie.
Ja. Sorry. Ja.
Und nicht mehr so als Regisseur vor allem.
Ja.
Und der Giuseppe, genannt Pupi Avati, der erzählt das hier jetzt etwas anders. Also wenn man jetzt sagt, so Giallo, viele denken direkt an Argento und so weiter und denken jetzt, schwarze Handschuhe, gibt Messermorde und so weiter.
Null.
Und das passiert hier überhaupt nicht.
Mhm.
Es ist eher so, dass die Geschichte erzählt wird, dass er, der Stefano, auf einer Sache auf die Schliche kommt, dass er Geheimnisse aufdeckt. Es ist nämlich so, er kommt ja aus der Großstadt und das ist so ein kleines, verschlafenes Dörfchen mit seinen Geheimnissen.
Mhm.
Also prallen da schon mal zwei Welten aufeinander. Und das wirklich Erschreckende ist eigentlich das, was am Ende rauskommt.
Stimmt.
Das, was da passiert. Also nicht das in dem Film passiert. Also wie gesagt, ne, wir hangeln uns da nicht von Mord zu Mord, sondern einfach so das Geheimnis, was da rauskommt. Das ist schon sehr verstörend.
Ja.
Das gibt dem Film so einen richtig, richtig geilen Abschluss. Ich muss sagen, der hat mir ziemlich gut gefallen. Ist vielleicht nicht so wie Malastrana, aber so ganz anders, weil der hat hier so dieses Setting in diesem Dorf. Ne? Das ist irgendwie so idyllisch eingefangen, so schön. Da könnte man sich so richtig drin verlieren. Und dann auf einmal wird das aber alles so ein bisschen weird. Ne? Ich weiß nicht, wie hast du das so empfunden?
Zunächst einmal wundere ich mich, dass du den Killer aus New York Ripper nicht erwähnst. Weil die obszönen Anrufe hier, die gehen schon so ein bisschen in die Richtung. Jetzt nicht so krass übertrieben wie Donald Duck, aber die sind schon ungewöhnlich, sag ich mal, in der Stimme. Hat mich auf jeden Fall stark daran erinnert. Aber das Entscheidende ist wirklich auch vor allem, dass das hier kein Giallo im klassischen Sinne ist, sondern dass das eher so Krimi, Horror, Giallo irgendwie so eine Konglomerat davon ist. Wobei der Krimi-Anteil tatsächlich so mit das höchste ist. Wird dann vielleicht am Schluss so mit so ein bisschen Rückblenden dann auch noch Giallo-mäßig. Es ist immer wieder so ein bisschen albtraumhaft, wenn es dann in Richtung Auflösung geht. Die Gewalt, die dort dann auch mal gezeigt wird, die zwar in der Vergangenheit liegt, aber dennoch irgendwie auch greifbar ist. Die Kulissen und so, das erinnert mich dann auch so ein bisschen an 120 Tage von Sodom und Konsorten, ne, wenn es um so Folter und so geht, weil das ja hier auch ein großes Thema ist, ne? Gut, Martyrium ist ja so das große Thema. Das ist nett. Atmosphärisch finde ich das ganz cool eingefangen. Ich mag den Stefano, hier von Lino Capolicchio gespielt oder so.
Ja, der passt richtig gut.
Finde ich cool besetzt.
Ist ja auch ganz geil, er kommt ja nicht, wie das bei vielen Gialli so der Fall ist, er kommt nicht irgendwo hin und fängt dann irgendwie so wild an zu ermitteln.
Ja.
Das wird ihm quasi ein bisschen aufgezwungen.
Ja?
Ja, also er kriegt ja da die Anrufe und so. Und dann
ach so,
wird dann
ja,
da
okay.
So ein bisschen...
In die,
ne,
Richtung.
Also klar, er könnte auch einfach gehen, aber dann ist der Film halt dann zu Ende, ne?
Klar.
Und will er die Lehrerin da auch nicht alleine lassen und will er da seinen Job erledigen.
Vor allem, der kennt ja auch jemanden dort, ne?
Ja, also sein Kumpel, der hat ihn ja der hingeholt erst, der Antonio.
Genau.
Der Antonio hat ihn überhaupt, hat ja ihn empfohlen.
Genau.
Und dafür gesorgt, dass der überhaupt da hinkommt.
Genau. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht überwältigt. Ich hatte den damals, also es ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, dass ich den gesehen hatte. Ich hatte mir jetzt natürlich hierfür nochmal angeschaut, aber ich muss sagen, ich habe manchmal so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil manchmal so die Handlung schon so ein bisschen vor sich hin plätschert. Er ist stark im letzten Drittel und er ist ganz cool, wenn er so das Mysterium aufbaut im ersten Drittel. Aber so dazwischen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen wirr in seiner Erzählung ist. Also weil ich dann auch besonders das, was die Liebesgeschichte mit der Lehrerin angeht, das ist mir irgendwie ein bisschen zu durcheinander. Beziehungsweise ich habe da manchmal so ein bisschen den Anschluss verloren.
Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, so auch mit diesen Tonaufnahmen und dass er so Stück für Stück diesem Geheimnis da erst auf die Spur kommt. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut erzählt.
Ja, also erzählerisch hat es mich weniger abholen können. Aber dafür ist die Grundstimmung eigentlich recht gut. Die Bildsprache und dass er auch hier mit Räumlichkeiten cool arbeitet, ne? Nicht nur das Haus an sich, sondern halt auch, wie gesagt, diese Rückblenden, das ist so das, was mir auch am ehesten wieder vorher schon in Erinnerung hochkam, als es hieß, ne, lass den mal besprechen. Das fand ich eigentlich immer ganz cool und er hat halt auch diese 70er Jahre, die er halt durch und durch atmet, was natürlich auch von Vorteil ist. Muss sagen, musikalisch assoziiere ich mit dem Genre eigentlich auch immer Großartiges, ist mir hier aber gar nicht so sehr im Ohr hängen geblieben. Hast du das irgendwie noch so vor Ohren? Was, ob der cool war?
Nee, aber das, ja, also ich fand's nicht schlecht, sagen wir es mal so, ne? Das hat mich jetzt nicht negativ irgendwie.
Ja, aber ist auch irgendwie nicht hängen geblieben, gefühlt.
Ist bei mir jetzt auch 2-3 Wochen her, dass ich ihn gesehen habe, ne? Aber
ja, okay.
Ja, hat sich jetzt nicht so ins Ohr gefressen, dass ich jetzt da nicht drauf verzichten kann. Aber vollkommen in Ordnung.
Ja, weil normalerweise habe ich so das Gefühl, dass beim Giallo sich die Musik bei mir immer so in meinen Ohren oder im Gedächtnis dann halt auch verankert. Das war jetzt hier nicht so der Fall. Ja, weil ne, Morricone und Goblin und so, die sind natürlich schon eng mit diesem Genre verbunden, aber auch was so die Richtung angeht.
Ja, die sind aber auch sehr auffällig, ne? Also die haben einen sehr, sehr auffälligen Stil. Etwas, was auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt.
Ich würde sagen, insgesamt, ja, schon nett, aber zählt für mich jetzt tatsächlich nicht zu den oberen 10.000.
Okay, ich mag ihn. Ich empfehle den auf jeden Fall. Sollte man sich mal angucken, vor allem wenn man halt mal so einen jetzt ungewöhnlichen Giallo, der vielleicht auch eher in die Horrorgefilde oder Horrordramen geht, wenn man sowas auch mag und jetzt nicht immer auf den nächsten Messermord wartet.
Ja, okay. Insofern ist das natürlich ein Mehrwert, dass er halt nicht nach Schema F des Giallo hier uns genau das erzählt, und sondern halt auch mal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ist auf jeden Fall etwas origineller dann auch.
So ist es. Damit sind wir schon wieder durch für dieses Mal.
Ging aber schnell.
Ja, eine Stunde. Wie immer, ne?
Ja, richtig.
So ungefähr. Und deswegen sage ich einfach mal vielen Dank, Peter. Vielen Dank an die Filmfresse-Familie. Besonderen Dank an die Patrons, vor allem für die Geduld, dass ihr diese Woche so ein bisschen verzichten musstet und dafür nächste Woche aber wie versprochen 2 Filme. Ist ja auch nicht so, dass wir in der Zwischenzeit einfach nur rumgepimmelt haben. Es ist so, dass wir auch gearbeitet haben. Gedreht und geschnitten und schon viel Arbeit in den Halloween-Monat Oktober investieren. Wir sind da ganz gespannt drauf, wie ihr darauf reagieren werdet. Und jetzt könnt ihr erstmal reagieren, indem ihr hier ein Like gebt, ein Abo abschließt und natürlich alle anderen unsere Videos anguckt und uns in den Kommentaren huldigt. Ich verabschiede mich, bedanke mich nochmal und sage bis zum nächsten.
Ich verabschiede mich nicht, ich verabscheue dich und deine Rechtfertigung, dass du keine Patreon-Picks diese Woche gesehen hast. Aber das macht den nächsten Podcast natürlich noch umso geiler, weil wir dann 2 geile Filme mit haben. Eine Wrestling-Doku, zumindest ist es eine der bekanntesten Wrestling-Dokus überhaupt. Es ist nicht die von Bret the Hitman Hart oder über Bret the Hitman Hart, sondern Beyond the Mat. Und dann haben wir noch einen deutschen Film, Blutiger Freitag. Auf den könnt ihr euch freuen, weil ich glaube, der wird von uns auf jeden Fall auch eine starke Empfehlung sein.
Den wollte ich schon immer mal besprechen.
Ja.
Die Sache ist, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe und deswegen würde ich ihn gerne nochmal auffrischen. Ja. Zieh mir die Blu-ray aus dem Regal und doll mir rein.
Ja, geil. Da können nicht nur wir zwei beide uns drauf freuen, sondern auch die ganze Filmfressen-Familie. Dann werden wir noch ganz andere fantastische Sachen mit an Bord haben. Unter anderem einen Kinofilm, den wir nicht im Kino sehen konnten, weil der auch gar nicht so groß lief. Der ist leider untergegangen, wie ich finde, ein wenig zu Unrecht. Dann vielleicht noch was von Streaming. Tiberius hat ja auch nochmal angeklopft. Und wer weiß, was sich da nicht eventuell noch so alles findet. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf nächste Woche freuen. Wir haben am Sonntag natürlich wieder ein ganz tolles Review für euch am Start. Denn endlich hat der Trash Talk das Licht der Welt erblickt und wir besprechen zumindest unter diesem Namen das erste Mal über Deadly Prey. Aber ja, da haben wir ganz tollen Content und auch die Woche danach und dann ist ja schon fast wieder Halloween-Monat und dann gruseln wir euch bis ins Knochenmark. Ja, in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall, ihr macht alles richtig, liked, lasst Kommentare da, von mir aus auch politische Kommentare oder lästert über unsere eindimensionale Berichterstattung hier ab. Egal, Hauptsache Traffic, Hauptsache wir bewegen etwas in euch. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist erstmal egal. Hauptsache wir bewegen euch in irgendeiner Form und können euch davon überzeugen, das eine oder andere zu schauen. Und hoffen natürlich wie immer, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabschieden uns bis zur nächsten Woche.